nach dem Transport bin ich tatsächlich, ich würde sagen, eine Woche bis teilweise zwei Wochen ein besserer Mensch. Ich bin super geerdet, ich bin super dankbar für meine Gesundheit. Ich durfte dabei helfen, potenziell das Menschenleben eines Leukämiekranken zu retten. Und das fühlt sich einfach saugut an. Und davon zehre ich.
Das kommt tatsächlich auch nicht so oft vor, dass man wirklich rechtzeitig vor Ort ist, um bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand noch ein Leben retten zu können. Aber wenn es natürlich funktioniert und man kann somit einem Menschen die Chance auf eine Zukunft ermöglichen, ist das natürlich schon, sage ich mal, so der Lohn, den man eben ab und an auch fürs Ehrenamt dann erhält.
Wofür ich lebe, Leben retten, von Matthias Alexander Schmidt und Sophia Eickholt.
Unser Nektar in wenigen Minuten Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof.
Frankfurt am Main Flughafen ICE-Bahnhof. Wo viele für ihre Urlaubsreise oder ihren Business-Trip ins Flugzeug umsteigen, starten auch sogenannte Onboard-Kuriere ihre Mission. Im Handgepäck haben diese medizinischen Boten oft Stammzellen für Leukämie-Patientinnen oder Patienten, also an Blutkrebs erkrankte Personen. Die Kurierinnen transportieren lebensrettende Stammzellspenden um die ganze Welt, durch Europa oder auch quer durch Deutschland.
Ein Menschenleben dabei zu haben, ist immer wieder was Besonderes, ist immer wieder belastend. Ganz gleich, wie häufig man das macht und ganz gleich, ob man 200 Kilometer reist oder 20.000 Kilometer.
Ich bin Matthias Alexander Schmidt. Ich begleite Philipp Ripkens bei seinem Einsatz als Stammzellkurier, treffe den großen sportlichen jungen Mann vormittags am Airportbahnhof. Der Anfang 40-Jährige ist braun gebrannt, leger gekleidet, buntes T-Shirt, Jeans, blonde Haare und Vollbart akkurat frisiert. Auf seinem handlichen silbernen Aluminium-Rollkoffer ist oben eine blaue Kühlbox befestigt.
Ist so, als würde ich fliegen. Also ich habe ja natürlich auch in dem Koffer Wechselklamotten. Das heißt, ich habe den Koffer, auf dem Koffer kommt die Box, ich habe meinen Rucksack. So, und meine Jacke, also der Transport ist wie jeder andere, nur dass er halt von A nach B geht, anstatt von Rom nach New York.
Wir nehmen den Zug. Um die Unfallgefahr zu minimieren, fahren Kuriere grundsätzlich nicht mit dem Auto. Philipp stellt die gekühlte medizinische Stammzelltransportbox auch im Zug nicht ins Gepäckfach über den Sitzen, sondern zwischen seine Füße. Auch wenn sie bis auf mehrere Kühlelemente jetzt noch leer ist. Wo genau der Kurier die Stammzellspende abholen wird, das dürfen wir aus Gründen des Patientenschutzes nicht erzählen. In roter Schrift steht außen auf der blauen medizinischen Kühlbox »Thank you, Donor«, »Danke, Spender« und »I support saving lives«, »Ich helfe Leben retten«.
Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 14.000 Menschen an Leukämien, Krebserkrankungen des blutbildenden Systems, weltweit mehr als 1,2 Millionen. Für viele von ihnen ist eine Stammzelltransplantation die letzte Hoffnung auf Heilung. Unter anderem bei der gemeinnützigen Organisation DKMS kann man sich als potenzieller Spender registrieren lassen. Wenn eine geeignete Spenderin irgendwo auf dem Globus mit einem Patienten zusammenpasst, quasi als genetischer Zwilling, und wenn diese Person spenden möchte, beauftragt die DKMS ein Transportunternehmen, das dann Kuriere wie Philipp Ripkens losschickt.
Wenn jetzt alles nach Plan verläuft, erreichen Philipp und ich heute Abend unser Ziel, das Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg. Dort wartet ein Mensch mit Blutkrebs auf eine lebensrettende Stammzelltransplantation.
Mit Stammzellen hat dieses unangenehme Geräusch nichts zu tun. Wenn Kevin Pirott es hört, weiß er, jetzt kommt es auf Minuten an. In der saarländischen Gemeinde Überherrn ist der 27-Jährige ein sogenannter First Responder, ein ehrenamtlicher Ersthelfer. Der Alarm bedeutet, jemand in seiner Nähe hat den Notruf gewählt und die Leitstelle hat Kevin benachrichtigt, weil er am schnellsten vor Ort sein kann.
Also wir hatten so gegen Nachmittag eine Einsatzmeldung bekommen zu einem Notfall in unserer Gemeinde in einer Sportstätte und sind auch dann mit mehreren Helfern dorthin angefahren. Da stellt sich dann heraus, dass es um einen Herz-Kreislauf-Stillstand bei einer Person ging. Und man da natürlich halt eben sofort handeln musste.
Ich bin Sophia Eickholt und spreche mit Kevin Pirott über seine Arbeit als First Responder. Kevin erzählt mir von einem Einsatz, an den er sich besonders gut erinnert. Das war vor anderthalb Jahren. Jetzt treffe ich ihn in der Geschäftsstelle der Johanniter Saar. Kevin ist ein unauffälliger Typ, der nicht gerne im Mittelpunkt steht. Er ist Werkstoffprüfer in der Stahlindustrie. Das heißt, er untersucht Stahl unter dem Mikroskop. In seiner Freizeit rettet er Leben. Als Lebensretter würde Kevin sich selbst aber nicht bezeichnen. Wenn Kevin über sein Ehrenamt redet, klingt er eher pragmatisch.
Also es ist schon eine Sache, die halt einfach einen Sinn hat. Gerade damals nach der Ausbildung war ich fertig mit meiner Berufsausbildung und habe eben einfach nach was gesucht, wie ich mich in meiner Freizeit sinnvoll engagieren kann. Und da fiel die Auswahl eben dann da drauf und das sehe ich halt nach wie vor so. Also man merkt halt eben einfach, dass die Zeit, die man damit verbringt, auch anderen zugutekommt.
Angefangen hat alles, als ein Freund ihm von der Idee erzählt, in Überherrn eine First-Responder-Gruppe zu gründen. Kevin ist sofort dabei. Mit 19 Jahren absolviert er zuerst eine Grundausbildung und lässt sich dann nebenberuflich zum Rettungssanitäter ausbilden. Als First Responder springen er und sein Team da ein, wo die Rettungskette Lücken hat. Gerade in ländlichen oder grenznahen Regionen dauert es manchmal einfach zu lange, bis der Notarzt oder die Notärztin vor Ort ist. In lebensbedrohlichen Notfällen sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute. Im Saarland gibt es zwei First Responder-Gruppen. Sie werden bei Herzinfarkten alarmiert, bei Verkehrs- oder Arbeitsunfällen oder wenn jemand eine allergische Reaktion hat, zum Beispiel nach einem Wespenstich. Also immer, wenn es auf Minuten ankommt.
Zeit spielt auch bei Stammzellentransporten eine Rolle. Um das Leben von Leukämiepatientinnen und Patienten mit einer Stammzellspende zu retten, werden diese mit einem speziellen Verfahren wie bei einer Blutspende entnommen, der sogenannten Apherese. Dabei ist die Zahl der gewonnenen Stammzellen nicht immer beim ersten Mal bereits ausreichend. Eine zweite Spende kann dann erst am nächsten Tag erfolgen.
Stammzellkurier Philipp Ripkens und ich sind nach einigen Stunden ICE-Fahrt am Bahnhof des Abholorts angekommen. Wir sind im Zeitplan, sogar etwas zu früh dran. Anruf in der Entnahmeklinik.
Schönen guten Tag, Kripkens hier. Ich bin Stammzellenkurier und wollte fragen, kann man schon absehen, ob die Spende, die ich heute abholen darf, heute fertig wird? 16 Uhr, da kann ich schon ein bisschen früher kommen. Genau, aber erste Apherese war erfolgreich, ist die gute Nachricht. Und wann immer ich da bin, an der Seite bei euch, ne, wo immer die Übergabe ist. Perfekt, das sind gute Nachrichten. Bis dann, danke, ciao. Dann würde ich sagen, noch eine Kleinigkeit essen, was trinken und dann geht's hoch, ja, zum Entnahmekrankenhaus.
Nach der Mittagspause geht's mit der Straßenbahn weiter. Philipp wirkt total gelassen.
Bist du schon aufgeregt?
Ja, du gar nicht.
Nee, gar nicht.
Seit 13 Jahren war Philipp inzwischen über 200 Mal als Stammzellkurier unterwegs. Praktisch überall auf der Welt, inklusive Flug- und Bahnstreiks, Schneestürmen und während der Corona-Pandemie als einziger Passagier in leeren Flugzeugen. Für mich ist schon dieser vergleichsweise fast langweilige Auftrag spannend. Dabei sind noch nicht mal die Stammzellen in der Kühlbox.
Solange sie leer ist, bin ich tiefenentspannt. Sobald das Produkt drin ist, ist ein Menschenleben drin, und dann ändert sich's schlagartig. Dann ist voller Fokus, mehr aufgefahren, mehr Sachen vorhersehen, weniger mit Menschen kommunizieren, Sicherheit hochhalten.
Ein kurzer Fußweg und wir erreichen die Entnahmeklinik. Nach der Anmeldung heißt es warten. Zeit, um auf die Toilette zu gehen. Eine Tür weiter und in Sichtweite spenden gerade mehrere Leute Blut. Obwohl ich direkt vor der Toilette auf ihn warte, nimmt Philipp seinen Koffer mit der Stammzellbox, die nach wie vor bis auf die Kühlelemente leer ist, mit rein.
Weil ich sie A sowieso nicht rumstehen lasse und B ist natürlich so, dass jeder, der diese Box sieht und erkennt, dass da Stammzellen drin sein könnten, immer davon ausgeht, dass sie voll ist. Und für mich ist es so, als wäre sie immer mit Stammzellen befüllt.
Jetzt stehen wir draußen vor der Klinik und warten, vor Regen geschützt unter einem Vordach. Durch eine große Glasfront sehen wir medizinisches Personal in einer Art Labor. Sie hantieren mit durchsichtigen, etwa handgroßen Kunststoffbeuteln, gefüllt mit rotem Blut und gelblichem Blutplasma.
Nur in sehr wenigen Fällen wird Spendern Knochenmark entnommen, und zwar aus dem Beckenknochen. Bei gut 90% aller Stammzellspenden wird stattdessen Blut entnommen, aus der Armvene. Dazu werden im Spenderblut zuvor die Stammzellen durch ein Medikament vermehrt. Die Entnahme erfolgt dann wie bei einer Blutspende und dauert ca. 3 bis höchstens 5 Stunden.
Ich sage immer 2 gute Filme oder vielleicht 4 Serien und dann ist die Zeit auch um. Es gibt keinerlei Gefahr. Der Schmerz ist wohl überschaubar, sagen die, die es gemacht haben. Und man hat tatsächlich dann ein Menschenleben gerettet.
Philipp ist selbst auch als potenzieller Spender registriert, sagt er. Allerdings sehe er Blut eigentlich nicht so gerne, vor allem in solchen Blutbeuteln.
Dann zieht sich irgendwas in meinem Herzen zusammen und ich habe das Gefühl, dieses Blut wurde von mir abgezapft und würde mir fehlen.
Bei seinem ersten Auftrag vor 13 Jahren eine Herausforderung.
Als ich da einen Beutel hatte, der kam wirklich frisch vom Spender. Das heißt, ich hatte einen warmen, transparenten Blutbeutel in der Hand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach diesem Moment mich gefragt, Philipp, ist das der richtige Job oder das richtige Ehrenamt, was du hier ausführst?
In seiner Jugend hat er auch unter starker Flugangst gelitten, erzählt Philipp. Und die ist bis heute nicht vollständig weggegangen, vor allem bei Turbulenzen, also wenn das Flugzeug stark wackelt.
Jetzt mag sich der naive Laie natürlich fragen, wieso setzt sich dieser Knabe freiwillig 200.000 bis 400.000 Kilometer im Jahr ins Flugzeug? Es ist einfach so bereichernd, dass die Flugangst sich einfach hinten anstellen muss und ich mit ihr klarkomme.
Jetzt winkt eine Mitarbeiterin im weißen Laborkittel Philipp in einen kleinen Nebenraum. Ich warte draußen und sehe, wie sie an einer Durchreiche am Fenster einige Daten abgleichen. Dann erhält Philipp einen Blutbeutel und zwei Röhrchen mit Proben. Er legt sie in die medizinische Kühltasche. Jetzt geht's zurück zur Straßenbahn.
Ich habe meinen ersten Tracking Point abgesetzt. Die Temperatur ist jetzt natürlich nach oben gegangen, weil das Produkt natürlich noch warm ist und kühlt sich jetzt dann langsam auf die gewünschte Temperatur runter.
Per Handy-App übermittelt Philipp immer wieder seinen Standort an das Logistikunternehmen und die aktuelle Innentemperatur der Transportbox. Auf die Abholung haben wir gerade lange gewartet, deshalb haben wir jetzt viel Zeit, bis der nächste ICE fährt.
Genügend Zeit zu haben, das ist tatsächlich nicht immer so. Es gibt auch Momente, in denen ich tatsächlich wirklich voll geschwitzt aussehend, als hätte ich einen Halbmarathon oder Marathon absolviert, an Bord gehe, weil ich einfach rennen musste, um den Anschlussflug zu bekommen.
Patient mit Herzstillstand in einer Sporthalle im saarländischen Überherrn. Dieser Einsatz ist First Responder Kevin Pirott besonders im Gedächtnis geblieben. Er war mit seinen ehrenamtlichen Ersthelferkollegen rechtzeitig vor Ort. Sie schaffen es, die Person mit Hilfe eines Defibrillators zu reanimieren.
Da kamen der Rettungswagen und der Notarzt an und wir haben den Patienten dann auch übergeben an die nachfolgenden Besatzungen. Zu dem Zeitpunkt wurde der Patient dann schon langsam wach, was auch ziemlich selten vorkommt, dass es dann doch so schnell geht. Und das ist natürlich schon wirklich eine große Erleichterung.
Als ich Kevin frage, ob er noch weiß, was er während dieser Ausnahmesituation gedacht hat, stutzt er kurz. Was für eine Frage.
Die Reanimation ist eigentlich ein Notfallbild, das sehr oft geübt wird und das immer nach einem standardisierten Algorithmus abläuft, den man eben dann einfach drin hat, wo man einfach arbeitet und in dem Moment hat man gar nicht so viele Gedanken drumherum.
Einfach arbeiten. Für Kevin ist sein Ehrenamt eine Aufgabe, die nun mal irgendwer übernehmen muss. Da ist kein Platz für Gefühle oder Gedanken. Ganz einfach. Nach der Rationalität im Einsatz setzt aber auch bei Kevin die Erleichterung ein.
Danach freut man sich natürlich, wenn man eben so schnell Erfolg hatte. Auch das ist nicht selbstverständlich. Das kommt tatsächlich auch nicht so oft vor, dass man wirklich rechtzeitig vor Ort ist, um bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand noch ein Leben retten zu können. Aber wenn es natürlich funktioniert und man kann somit einem Menschen die Chance auf eine Zukunft und einer Familie die Chance auf weiteres Zusammenleben ermöglichen, ist das natürlich schon, sage ich mal, so der Lohn, den man eben ab und an auch fürs Ehrenamt dann erhält.
Philipp Ripkens und ich sind mit dem ICE in Mannheim angekommen, warten auf die verspätete S-Bahn Richtung Homburg. In der Uniklinik soll der Kurier am späten Abend die Stammzellen übergeben.
Das ist tatsächlich dann auch der schönste Moment des Transports, denn dann darf ich die lebensrettende Fracht vertrauensvoll in die Hände von Experten und Expertinnen geben, die dafür sorgen werden, dass die Stammzellen schnellstmöglich dem Leukämiepatienten zugeführt werden. In dem Moment fällt tatsächlich eine zentnerschwere Last von meinen Schultern. Ich bin nur noch für mein Menschenleben verantwortlich, nicht mehr für ein zweites. Es ist tatsächlich ein Gefühl von purem Glück und absoluter Zufriedenheit.
Die S-Bahn zuckelt jetzt langsam durch die Pfalz und unsere Ankunft verzögert sich immer mehr. Philipp hat die medizinische Kühlbox auf den Sitz neben sich gestellt und den Arm um sie gelegt.
Je näher ich dem Ziel komme, desto einerseits freudiger werde ich, aber auch desto ungeduldiger. Und mit der S-Bahn auf den letzten Metern ist definitiv nochmal eine Geduldsprobe. Also ich hatte schon Transporte von Frankfurt nach Rom. Da war ich von Abholung in Frankfurt bis Übergabe in Rom in 6 Stunden. Und wir sind jetzt bei 12.
Spätestens am Ende des Auftrags sind alle Strapazen vergessen, sagt Philipp.
Nach dem Transport bin ich tatsächlich, ich würde sagen, eine Woche bis teilweise 2 Wochen ein besserer Mensch. Ich bin super geerdet, ich bin super dankbar für meine Gesundheit. Ich durfte dabei helfen, potenziell das Menschenleben eines Leukämiekranken zu retten. Und das fühlt sich einfach saugut an. Und davon zehre ich. Und sobald ich merke, dass diese Energie nachlässt, spätestens dann muss ich wieder zu meiner Leidenschaft, zu meiner Passion Stammzellentransporte zurückgreifen, um mir diesen Kick oder diese Freude, dieses Glücksgefühl einfach wiederzuholen. Zu lange ohne Transport geht nicht. Also dann merke ich, dann werde ich ja, hippelig.
Weit über 200 Aufträge in rund 13 Jahren. Das ergibt deutlich mehr als einen Transport pro Monat. Oft spontan und international, also auch mit längeren Reisen verbunden. Wie wirkt sich das auf Freundschaften aus, auf Familie, Sozialleben und Hobbys?
Tatsächlich ist es so, dass ich auch mein Privatleben meiner ehrenamtlichen Tätigkeit untergeordnet habe, weil mich die so erfüllt, dass ich das abwäge zu einem potenziellen Stammzellentransport. Und da war mit Sicherheit in der Vergangenheit auch schon der eine oder andere Mal nicht zufrieden, dass ich mich für einen lebensrettenden Transport und gegen einen Geburtstag oder eine Familienfeier entschieden habe. Und rückblickend würde ich es auch manchmal anders machen.
Ich frage Philipp, ob er auch mal überlegt hat, gar keine Transporte mehr zu machen. Nein, sagt er.
Das ist die konstanteste Tätigkeit, die ich ausführe. Ich habe eher diese Vision, dass ich das mache, bis ich Rentner bin oder bis ins Rentenalter hinaus, während ich sonst der Meinung bin, dass ich nicht über Jahrzehnte einem festen Arbeitgeber zugehörig sein werde, weil das einfach nicht meinem Naturell entspricht.
Kuriere erhalten für die Stammzellaufträge eine wenigstens kosten- und auslagendeckende Pauschale. Früher, besonders neben dem Studium, hat Philipp auch eilige Industriebauteile für Autos oder Flugzeuge um die Welt transportiert. Deutlich lukrativere Aufträge. Jetzt arbeitet er hauptberuflich in der IT-Branche, beschäftigt sich mit Datenanalyse und künstlicher Intelligenz. Dass er so viel Zeit investiert für seine Tätigkeit, hat auch mit einem Erlebnis in seiner Kindheit zu tun.
Der Nachbarsjunge, mit dem ich immer gerne und intensiv gekickt habe, der durfte irgendwann nicht mehr mit mir Fußball spielen, weil es hieß, der fühlt sich heute nicht so gut, der ist so schwach. Später hat sich herausgestellt, ja, der Fabian hieß der, hatte Leukämie. Es wurde intensiv nach Spendern gesucht, sowohl im familiären Umfeld als auch damals gab es eine Typisierungsaktion. Es ist leider ein trauriges Ende der Geschichte, niemand gefunden worden. Und ich hatte damals schon den unbändigen Wunsch, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit irgendwie wieder gut machen zu wollen. Und tatsächlich habe ich dann Jahrzehnte später die Möglichkeit bekommen, mit dieser Tätigkeit dafür zu sorgen, dass in Zukunft mehr Menschen die Chance auf ein zweites Leben bekommen und weniger Menschen an Leukämie versterben müssen.
Eine Stammzellspende stellt keine Überlebensgarantie dar. Für viele BlutkrebspatientInnen bedeutet sie jedoch die einzige oder letzte Lebenschance. So steht es auf der DKMS-Webseite.
Kevin Pirott, dem saarländischen First Responder, ist die erfolgreiche Reanimation in der Sporthalle gerade deshalb so sehr im Gedächtnis geblieben, da sie, wie er sagt, leider eher die Ausnahme ist.
Das liegt meistens daran, dass die Personen nicht unter Beobachtung den Herz-Kreislauf-Stillstand bekommen und somit dann erstmal längere Zeit liegen, bis sie gefunden werden. Also pro Minute sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit ungefähr um 10%. Dann ist so nach 10 Minuten schon eigentlich nicht mehr viel drin. Dementsprechend kommt das relativ oft vor, dass unklar ist, wann eine Person zuletzt lebendig gesehen wurde. Und dann ist es leider halt auch oft so, dass man eben dann keinen Erfolg mit der Reanimation hat.
Wie geht man damit um, wenn man von jetzt auf gleich aus dem Alltag herausgerissen wird, alles stehen und liegen lässt und dann einen Menschen vorfindet, den man nicht mehr retten kann?
Zum einen gewöhnt man sich mit der Zeit ein wenig daran, so blöd sie es anhört. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir auch im Team dann immer füreinander da sind. Gerade auch wenn jemand Neues dabei kommt, wird demjenigen immer das Gespräch angeboten. Und wir haben auch die Möglichkeit, über das Umfeld, über unsere Organisation hinaus mit jemandem Gespräche zu führen, der auch auf Traumatherapie spezialisiert ist.
Über ihre Erlebnisse reden zu können, ist für alle Rettungskräfte wichtig. Bei den First Respondern kommt noch die persönliche Nähe hinzu. Nicht selten kommt es vor, dass sie die PatientInnen oder deren Angehörige zumindest über Ecken kennen, weil ihre Einsätze eben im eigenen Umkreis stattfinden. Das kann für die Einsatzkräfte besonders belastend sein, hat aber auch Vorteile.
Gerade bei uns in der Gemeinde durch die Nähe ist es halt schon so, dass man von dem einen oder anderen Schicksal auch dann anschließend noch was mitbekommt. Und dann ist es natürlich schon schön, auch mal zu hören, wenn es einer Person halt eben dann wirklich wieder besser geht und man eben auch ein Stück weit seinen Anteil dazu geleistet hat.
Diese persönliche Nähe zu PatientInnen gibt es für Stammzellkuriere nicht. Auch nach der Abgabe im Transplantationszentrum erfährt Philipp Ripkens in der Regel nichts über das weitere Schicksal derjenigen, für die er die Spende transportiert hat.
Philipp erzählt, er bekomme vor allem während seiner Transporte sehr viel positives Feedback. Bevorzugt behandelt wird er zum Beispiel bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen. Die Stammzellbox darf nämlich unter anderem nicht geröntgt werden. Privilegien wie Vielflieger- oder Hotelstatus sind zwar positive Nebenprodukte seiner Tätigkeit.
Das ist mir aber eigentlich scheißegal.
Deshalb redet er darüber auch mit niemandem, vor allem nicht mit anderen Kurieren, die er unterwegs trifft. Viele ehrenamtlich Tätige motiviert die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Bei Philipp ist das anders.
Ich glaube, generell kommt mir vielleicht zugute, dass ich mich eher so als einsamen Wolf sehen würde. Das heißt, dass ich alleine reise, das führt bei mir dazu, dass ich nochmal mehr reflektiere, mehr bei mir bin, auch vielleicht mich nochmal mehr hinterfrage. Ich schaffe es tatsächlich in Flugzeugen stundenlang nichts zu tun. Das heißt, ich schaue keine Filme, ich schlafe nicht, ein bisschen höre ich vielleicht Musik, aber ich denke tatsächlich sehr viel nach. Also das, was andere vielleicht in meditativen Sessions oder Yoga-Retreats über Wochen machen, mache ich im Flugzeug.
Stammzellkurier Philipp Ripkens sitzt für seine Tätigkeit oft in Flugzeugen, reist um die Welt. First Responder Kevin Pirots Einsatzgebiete liegen dagegen abseits der größeren Städte. Er engagiert sich direkt vor seiner Haustür im ländlichen Bereich.
Ich möchte von Kevin wissen, was ihn antreibt, neben seinem Vollzeitjob einem so einnehmenden und zeitintensiven Ehrenamt nachzugehen.
Im Prinzip finde ich es einfach wichtig, dass man sich auch für seine Mitmenschen einsetzt. Und gerade an Stellen, wo man halt wirklich was bewegen kann, ist man auch ein Stück weit aufs Ehrenamt angewiesen. Gerade halt eben auch im ländlichen Raum macht das, denke ich, schon einen großen Teil von der Versorgung bei uns vor Ort aus. Damit auch in Gemeinden, die jetzt etwas weiter weg sind von Ballungszentren, dass man dort trotzdem eine gute Versorgung hinbekommt.
So, da sind wir doch.
Patientendatenschutz steht bei den Stammzelltransporten weit oben auf der Liste. Wo die Stammzellen gespendet und abgeholt wurden, haben wir deshalb nicht erzählt.
Dann direkt aus dem Zug ins Taxi, ins Krankenhaus, Übergabe, fertig.
Endlich fahren Stammzellkurier Philipp Ripkens und ich mit der verspäteten S-Bahn in den Homburger Hauptbahnhof ein.
Wir machen uns auf die letzten Meter und werden innerhalb der nächsten halben Stunde die lebensrettende Fracht sicher in die Hände der Ärztinnen und Ärzte übergeben. Wir müssen in die Klinik für Innere Medizin, Onkologie.
Nummer 1.
Nummer 1. Genau, Gebäude 41, genau, da müssen wir hin. Das ist gut. Das ist cool. Eine Frage, also wir müssten danach zum Bahnhof zurück. Du wartest auf uns und dann fahren wir wieder zurück nach 10 Minuten? Oder? Also ich muss schnell was abgeben und dann geht's wieder zurück.
Ja, gerne. Wenn nur 10 Minuten ist, dann bin ich schon.
Genau, das ist gut. Wir geben Vollgas. Die warten sowieso schon auf uns.
Habt ihr Herz dabei?
Sowas Ähnliches. Ach so. Stammzellen für Leukämiepatienten, Blutkrebs. Da wird jetzt ein Leben gerettet.
Jetzt fahren wir uns mal durch. Hallo.
Hallo.
Ich darf Stammzellen bringen und zwar Klinikum für Innere Medizin, KMT, Mildred Shield, Station Gebäude 41.
Jawohl. Hier um die Ecke.
In zweiter Schock. Tipptopp, Dankeschön.
Am Empfang der Klinik. Entspannte Stimmung. Man freue sich auf der Station schon auf uns.
Ich sage, das ist das Schöne, dass tatsächlich... Ja, ich immer gern gesehener Gast bin, denn tatsächlich habe ich ja das schönste Geschenk dabei. Ein Menschenleben, ich glaube, ein schöneres Geschenk, dank eines generösen Spenders oder einer generösen Spenderin, kann man gar nicht überbringen. Also das ist da schon die Glücksglocke.
Hallo.
Hallo.
Guten Abend.
Hallo.
Hi.
Maximilian Kiefer.
Philipp Ripkens, ich darf die Stammzellen heute übergeben.
Auf der Onkologiestation begrüßt uns der relativ junge und sehr freundliche diensthabende Arzt Dr. Maximilian Kiefer. In einem kleinen fensterlosen Raum, der wie eine Schleuse zur eigentlichen Station wirkt, gleicht er mit Philipp die Dokumente ab und nimmt die gekühlten Blutstammzellen aus der Transportbox in Empfang.
Jawohl, gut.
Perfekt. Tatsächlich ist es jetzt so, dass die Stammzellen, ich die schon vertrauensvoll in die Hände des diensthabenden Arztes gegeben habe. Dort werden sie jetzt zur Kühlung übergeben. Wir machen jetzt gleich noch die Dokumente.
Ehrenamtliche wie Philipp und Kevin unterstützen die Arbeit hauptberuflicher MedizinerInnen und Notfallkräfte. Sie übernehmen freiwillig überlebenswichtige Aufgaben.
Kevin weiß, dass er gebraucht wird. Und solange sich das nicht ändert, sieht er keinen Grund, sein Ehrenamt aufzugeben.
Alleine dadurch, dass man mit vielen Leuten in Kontakt kommt, die an gewissen Krankheiten leiden, sowohl akut wie auch chronisch, merkt man eben einfach auch in manchen Lebensbereichen, wie gut es einem selbst geht.
Auf Philipp Ripkens grünem Ordner mit wichtigen Dokumenten klebt ein Super Mario-Sticker.
Ein bisschen fühle ich mich manchmal wie Super Mario. Allerdings möchte ich und kann das nicht oft genug betonen sagen, dass ich mich eigentlich nur als kleines Rädchen sehe. Und die wahren Superhelden sind tatsächlich die Spenderinnen und Spender. Deswegen mein Aufruf, macht euch, machen Sie sich Gedanken, ob Sie sich typisieren lassen wollen. Es tut nicht weh, die Typisierung, es geht schnell. Sondern es gibt, glaube ich, kaum einen einfacheren Weg, ein Menschenleben retten zu können.
Der Arzt hat die Stammzellen in die Kühlung gebracht und Philipp hat inzwischen die aktuelle Temperatur der leeren Box digital an das Logistikunternehmen übermittelt.
Das heißt tatsächlich, jetzt ist alles geschehen. Mein Auftrag endet heute hier. Ich fühle mich glücklich, zufrieden und erschöpft.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Matthias Alexander Schmidt und Sophia Eickholt. Wofür ich lebe, Leben retten. Es sprachen Sonja Marx sowie die Autorin und der Autor. Redaktion Christian Otterbach. In der nächsten Folge unserer Reihe Wofür ich lebe geht es um den Einsatz für Frieden. Alle Folgen können Sie auch als Podcast hören, zum Beispiel auf unserer Internetseite swrkultur.de/glauben oder in der ARD Audiothek.